Jetzt wird's wieder ein bisschen nerdig. Wenn ihr vorne auf dem Thumbnail Danny seht, dann wisst ihr ja schon mal, es geht etwas ins Eingemachte. Erstmal, schönen Tag, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich drauf. Hi.
Hi, Richie, danke für die Einladung. Danke, ich freue mich auch sehr.
Im letzten Video hatten wir ja schon mehr so das Thema, wie funktioniert eigentlich dieses ominöse Mining? Was hat das mit irgendwelchen Würfeln, wo du sehr schön als Beispiel genannt hast, zu tun? Ich werde das Video unten und auch hier irgendwo jetzt mal verlinken. Auf jeden Fall auch angucken, wenn ihr mal tiefer in die Materie einsteigen wollt und auch stärker verstehen wollt, wie funktioniert denn diese Bitcoin-Blockchain? Warum brauchen wir so viel Rechenleistung? Und warum ist das extrem sicher? Und am Schluss haben wir auch noch ganz kurz auf deiner Seite, da gehen wir nochmal drauf, etwas von einer 51%-Attacke gehört. Und jeder, der sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt, hat sicherlich den Begriff schon mal gehört. Und jeder hat so einen Gedanken vorgestellt, wie es funktionieren kann. Jeder denkt sich halt, ja, okay, wenn irgendeine Partei, eine Gruppe, eine Person 51% der Rechenleistung im ganzen Bitcoin-Netzwerk aufbringen kann, ja, dann kann der die halt irgendwie angreifen. Und aus diesem irgendwie kann der vielleicht mal oder halt auch komplett falsch, haben wir gesagt, hey, perfekt, erklär uns das doch mal. Und so schön wie letztes Mal auf einem hohen, wirklich coolen Niveau und trotzdem höhenverständlich, auf sowas freue ich mich jetzt auch unglaublich und bin jetzt einfach mal still, was jeder weiß, was mir sehr stark, sehr schwer fällt, und übergebe die Stage an dich. Und wenn mir einfach Fragen zwischen reinfallen, wo ich sage, hey, jetzt als Zuschauer, will ich gern das doch wissen, du weißt, dann quatsche ich einfach rein. Ansonsten leg mal los, 51%-Attacke auf die Bitcoin-Blockchain. Was steckt da dahinter?
Super, Richie, vielen, vielen Dank. Und vielen Dank euch allen für die freundlichen Kommentare unter dem letzten Video. Ja, wie Richie schon gesagt hat, letztes Mal hatte ich gesagt, dass die 51%-Attacke manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Liegt einfach daran, dass man dann ganz klar so sagt, ach, 51% und so ist die Attacke. Die kann man aber tatsächlich ein bisschen strategischer ausformulieren. Und das wollen wir heute mal machen. Ich versuche immer mal zu dem letzten Video, ist jetzt kein Muss, also wenn ihr das letzte Video nicht gesehen haben solltet, gar kein Problem. Ich versuche aber immer mal ein paar Überleitungen dazu zu machen, um dass wir auch da wieder so einen roten Faden haben, der sich durchzieht. Ja, 51%-Attacke, dazu gibt es erstmal nicht so viel zu sagen, da gehen wir natürlich gleich nochmal tiefer ein. Vielleicht nur mal ganz wichtig am Anfang, wir reden jetzt häufig von der 51%-Attacke. Das können aber auch unterschiedliche Prozentzahlen sein, gehe ich später nochmal drauf ein, aber nur, dass man es im Hinterkopf mal gehört hat. Ja, zur Agenda. Ich möchte mal mit euch klären, was Open-Source-Software ist, denn die Open-Source-Software ermöglicht erst die 51%-Attacke, ist aber auch super notwendig für Bitcoin. Das gucken wir uns mal an. Dann schauen wir uns mal an, was das Double-Spend-Problem ist, weil auch dieses Problem erst die 51%-Attacke ermöglicht. Wenn es das quasi nicht gäbe, wäre es nicht möglich. Aber auch hier hat Bitcoin eine schöne Lösung, aber auf dieser Basis sich halt eben dann diese Attacke leider, kann man sagen, ableitet. Ich möchte mal euch ein paar Kombinationen und Angriffsvariablen zeigen. Das ist so dieses Stiefmütterliche, was ich eben gesagt habe. Das ist teilweise, dass man da noch an vielerlei Stellen noch mal ein bisschen nachjustieren kann, um diese Attacke, ja, ich sag mal, ein bisschen sinnvoller vielleicht für einen Angreifer zu gestalten. Wir wollen auch nochmal berechnen. Letztes Mal hatte ich zwei Formeln mitgebracht, heute nur eine, ein bisschen komplexer, aber nicht schlimm. Und auch, ja, wie Richie schon gesagt hat, am Ende nochmal so das praktische Erleben. Einfach, ja, sehr wichtig, dass man sich dann auch das vielleicht mal selbst simuliert und mal guckt. Und in der Selbstsimulation sieht man sehr, sehr gut bei der 51%-Attacke, dass das immer wieder in andere Szenarien läuft und dass selbst wenn jemand eine solche Rechenleistung hätte, vielleicht gar nicht dann die Möglichkeit hätte oder das machen würde, weil er sagt, na, die Szenarien, ich kann es einfach nicht absehen, mal gewinne ich, fünfmal verliere ich und so weiter. Aber das sehen wir dann auch bei der Simulation sehr gut. Ja, ich muss trotzdem einen Disclaimer geben, denn wir reden heute über eine Attacke auf Bitcoin. Die ist natürlich möglich, stochastisch möglich, die ist auch greifbar und das haben wir uns auch nicht aus der Luft gegriffen. Allerdings müssen wir ganz klar sagen, aus meiner Sicht ist Bitcoin das sicherste Netzwerk der Welt und nur weil wir jetzt irgendwie eine Stunde von einer Attacke sprechen, ist es ein rein theoretisches Konstrukt und sicherlich früher, als Bitcoin noch ganz jung war, einfach möglich. Das heißt, hätte da jemand irgendwie Bitcoin angreifen wollen, hätte er es machen können. Mit eben, indem er 51% der gesamten Rechenleistung hat. Heutzutage ist es aber unfassbar schwierig und würde riesige Größenordnungen erfordern. Das sehen wir aber auch gleich nochmal in der Präsentation.
Und ich glaube, das Problem ist ja auch, um das, diese Rechenleistung zu haben, hast du nicht irgendwelche PCs, die du nach wie vor was anderes weiterverwenden kannst und dann dein Office draufläuft oder Computerspiele spielst, sondern du hast dann einen Riesenhaufen Hardware-Schrott, weil diese Rechner, mit denen du theoretisch die Bitcoin-Blockchain zerstört hast, unglaublich teuer sind und die eigentlich nur dafür einsetzbar sind, weil es immer wieder auch von manchen so Aussagen gibt, ja, warum gibt's denn diese ASX-Miner, warum kann ich das nicht mit einem normalen PC meinen? Einmal die Rechenleistung reicht von normalen PC nicht aus, aber auch das ist ja schon wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, weil wenn jemand böswillig vorgeht, könnte er sagen, ich miete mir alle Cloud-Rechner dieser Welt und feuerfrei, die haben aber halt nicht die Rechenleistung in diesen Aufgabengebieten, die man bräuchte. Wenn ich mir die meiner Hardware selber kaufe, sitze ich nachher auf milliardenteurem Hardware-Schrott und habe mir selber ins Knie geschossen wahrscheinlich.
Genau, richtig, absolut. Das macht diese Attacke so schwer. Dazu kommen natürlich dann auch noch die elektrische Energie und diese ganzen Sachen. Deswegen, sie ist theoretisch möglich, aber wirklich auch nur ein theoretisches Konstrukt. Wir haben es ja auch bei der letzten Präsi ganz gut gesehen, wie viel von einem normalen Handy man bräuchte oder einem normalen Rechner man bräuchte, um allein so einen kleinen USB-Miner-Stick out zu performen. Ja, das sind wir in ganz riesigen Größenordnungen. Habe ich aber auch eine Folie noch mitgebracht, sehen wir dann gleich. Ich würde mal sagen, wir fassen mal so ein Stückchen zusammen, dass wir das so anknüpfen an das Letzte, was wir wissen. Ich habe jetzt hier mal einen Block, den 850.000. Mitgebracht. Das ist jetzt nicht tagesaktuell und so. Darum geht es auch nicht. Es geht jetzt einfach nur ums Verständnis. Und ja, wir wissen, Bitcoin ist eine Blockchain. Und was wir letztes Mal ja gelernt haben, ist, dass wir hier die Difficulty über diese führenden Nullen adjustieren können. Also, dass das eine hier das Chaos ist, das was dahinter kommt, dass das egal ist. Und das vordere ist dann die Ordnung. Und das ist der Proof of Work. Das ist die Energie, die quasi im Bitcoin steckt und die Echtweltabsicherung. Das hatten wir letztes Mal durchgesprochen. Ja, ferner wissen wir auch noch, dass alle 10 Minuten ein Block kommt im Schnitt. Ja, das sieht dann so aus, halt eine Blockchain im Schnitt, alle 10 Minuten kommt ein Block. Und jeder Block hat einen unterschiedlichen Blockhash. Dennoch hat jeder Block die gleiche Anzahl an führenden Nullen, weil das ist ja unsere Schwierigkeit. Ansonsten wird der Block ja nicht als gültig gewertet, sondern wird ja dann rejected. Und nur Blöcke mit eben dieser Anforderung der führenden Nullen gerecht werden ja dann als weiterer Block ins Netzwerk geschrieben und akzeptiert. Ja, was wissen wir noch? Wir wissen noch, dass Bitcoin ja öffentlich einsehbar ist. Das bedeutet, ich kann jetzt hergehen und ich kann einfach in den Block gucken. Ja, das sehe ich, okay, das ist der und der Block, der hat den und den Blockhash. Ich sehe, wann der gemeint wurde. Ich sehe gegebenenfalls von welchem Miner, ich sehe, was für Transaktionen drin sind. Ne? Das heißt, Bitcoin ist in dieser Hinsicht öffentlich. Und genauso wie in diesem Block, naja, ich kann auch noch in den anderen Block. Also ich kann in vorherige Blöcke reingucken und bekomme da auch einfach ein Bild, was in diesem Block stattgefunden hat, welche Adresse zu welcher Adresse transferiert hat und so weiter und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, ich kann die ganze Blockchain sehen. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 860.000 Blöcken. Wie gesagt, das ist nicht tagesaktuell, aber auch total egal. Wir sind bei ungefähr 500 Gigabyte. Und diese ganze Blockchain kann ich einsehen. Ich kann sowohl den Code einsehen. Ich kann den Code sehen, den die Clients haben, also die Nodes. Ich kann die Transaktion in den Blöcken sehen. Ich kann alles sehen. Ja, Bitcoin ist da unfassbar transparent. Und nicht nur ich kann es sehen, sondern eigentlich jeder kann es sehen. Ja, wenn man genau weiß, wo man da gucken muss und so. Wie gesagt, es ist alles öffentlich. Ich kann mir jeglichen Stand zu jeglicher Zeit ziehen. Und man kann halt sagen, naja, die ganze Welt kann es sehen. Und da leitet sich vielleicht schon so für den einen oder anderen das erste Problem ab. Denn ja, wenn die ganze Welt etwas kann, dann ist halt so, dass der Mensch dann teilweise vielleicht auch böse Interessen hat und genauso können ja auch wie böse Akteure, die jetzt irgendwie kriminelle Energie haben, diese ganze Blockchain sehen und da halt eben dann gegebenenfalls Attacken raus ableiten wollen. Man kann das ganz einfach zusammenfassen. Open Source hat als Pro-Punkt, dass alle es einsehen können. Aber auch als Kontrapunkt, dadurch, dass es alle einsehen können, eben auch böse Leute es einsehen können und das ist natürlich schlecht. Man muss aber hier ganz klar sagen, und das ist wichtig, dass der Pro-Punkt an der Stelle vielfach überwiegt. Denn der Code von Bitcoin ist dadurch viel mehr battle-tested. Also stellt euch mal vor, ihr habt eure Bank-App auf eurem Handy Und typischerweise ist das vielleicht ein Entwicklerteam aus 10 Leuten. Ja, da gibt es da auch eine Qualitätssicherung und so. Aber da haben vielleicht 20 Leute drüber geguckt, vielleicht 10 Leute, die den Code lesen können. Vielleicht in der Tiefe nur 3 Leute, die den verstehen. Und das heißt natürlich, umso weniger Leute drüber gucken, umso mehr gegebenenfalls Angriffsvektoren oder so werden übersehen. Das haben wir bei Bitcoin nicht, dadurch, dass es öffentlich ist und theoretisch die ganze Welt den Code sehen kann, ist er halt extrem sicher. Ja, weil einfach ganz viele dann, wenn sie irgendwie einen Fehler gesehen haben, dann den dann irgendwo publik gemacht haben und den hat man dann halt rausgepatcht. Noch dazu kommt, dass diese Transparenz, die wir durch Open Source Software bekommen, dass die einfach mal erforderlich ist. Also es ist nicht möglich für Bitcoin zu funktionieren ohne diese Transparenz, ohne dieses Vertrauen, was wir haben, weil halt schlicht und einfach Bitcoin so nicht funktionieren würde. Wenn Bitcoin ja von einer Entität ausgegeben würde und ich kann den Code nicht sehen, naja, da wird es ja diese ganzen Horrorszenarien dann wahr sein. Was weiß ich, die CIA hat Bitcoin erfunden und da gibt's irgendwo eine Backdoor und eigentlich ist es gar nicht sicher und so.
Oder Satoshi Nakamoto gibt es wirklich noch oder wartet jetzt noch? Ich meine, dem seine Wallet ist ja eh mit über 1 Million Bitcoin schwer. Ich glaube, da muss er nicht großes Ding angreifen. Sobald sich dort was bewegt, ist eh ein Chaos da wahrscheinlich. Aber du sagst also, weil es Open Source ist, kann man ganz stark davon ausgehen, dass es eben, jeder Codezeile ist schon mal gescreent worden, dass es eben keine Backdoor gibt, keiner sich irgendwo ein Einfallstor hinten im Hintergrund eingebaut hat lassen, um das Ganze nochmal in die Luft zu jagen, sondern das müsste eigentlich schon aufgefallen sein, wenn es was geben würde.
Das, genau, so ist es. Und vor allem auch fallen damit so ein bisschen die ganzen Argumente, die man manchmal so hat oder hört von Leuten, die sich jetzt vielleicht noch nicht so mit Bitcoin beschäftigt haben. Deswegen war mir das nochmal wichtig zu sagen, dass halt es gibt diese Tür nicht, weil es eben komplett Open Source, komplett öffentlich ist. Und es ist notwendig, dass es so ist. Allerdings leitet sich durch diese Öffentlichkeit halt eben die Möglichkeit unserer 51%-Attacke ab. Ja, das hat das so ein bisschen als Kontra, dass halt solche Attacken natürlich dann möglich sind, wenn alles öffentlich ist. Klar, aber es ist notwendig. Gut, schauen wir uns mal den Double Spend an. Das ist eine weitere Sache, die wir einfach verstehen müssen, um die 51%-Attacke zu verstehen. Dies aber auch, der Double Spend ist super einfach. Eine digitale Datei, kennt jeder, die kann ich kopieren. Also jetzt die Frage, wer kann die MP3-Datei bekommen, Bob oder Alice? Naja, natürlich beide. Ja, ganz klar. Denn ein etwas Digitales, sei es ein E-Mail, ein Word-Dokument, eine PowerPoint-Präsentation oder halt eine MP3-Datei, kann halt einfach kopiert werden, unendlich häufig kopiert werden und dann auf unterschiedlichen Speichermedien quasi gesichert werden. Das ist bei physischen, bei tragbaren Dingen nicht so. Und das ist auch total intuitiv, ganz klar. Denn nämlich, nehmen wir jetzt diesen Kilo Goldbarren, den kann natürlich nur einer bekommen. In dem Fall jetzt zum Beispiel Bob bekommt den oder er kann ihn Alice geben.
Es ist schön animiert. Ich sehe schon, Disney wird dich anwerben, wenn du weiter machst.
Genau, es ist nicht möglich, dass er halt irgendwie doppelt da ist, ne? Somit kann man halt sagen, dass in der digitalen Welt kann man halt mehrfach unendlich häufig Sachen duplizieren. In der physischen Welt geht das natürlich nicht, das ist ja nur einmal da. Ne? Entweder kann es Bob oder Alice bekommen, können sie es nicht beide haben. So, jetzt ist Bitcoin aber digital. Ne? Wie ist denn jetzt eigentlich das mit Bitcoin? Ja, und Bitcoin hat halt den Charme, dass es dass es das Double-Spend-Problem insoweit gelöst hat, dass es auch, obwohl es digital ist, immer nur an eine Person gegeben werden kann. Also zum Beispiel kann dieser Bitcoin hier, der kann halt an Bob. Oder Bob müsste ihn Alice geben, aber dann hat ihn natürlich Bob nicht mehr. Ist auch ganz klar, würde gar nicht funktionieren andersrum. Stellen wir uns mal vor, das wäre bei Bitcoin so wie mit einer MP3-Datei. Naja, der würde ja dann einfach dupliziert werden können, hätte halt keinen Wert. Also das ganze Ding von Store of Value oder Transaktionsmedium und solche Sachen, das wäre nicht möglich, wenn ich ihn unendlich häufig vervielfältigen könnte. Noch dazu würden die 21 Millionen ja dann überschritten werden, wenn jeder einfach seinen Bitcoin-Bestand kopiert und an einen Freund schickt. Also ist logisch, dass es keinen Wert hat und Bitcoin dieses Problem halt lösen musste, beziehungsweise Satoshi Nakamoto sich darüber Gedanken machen musste. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das bei der Attacke ist. Ich habe das jetzt nur Attacke genannt. Man kann jetzt hier die 51% davor schreiben, man kann aber da auch eine X% sagen. Also mit dieser Attacke geht eigentlich auch mit mehr oder mit weniger Hashrate. Wir nennen das einfach nur immer 51% Attacke. Aber was würde denn jetzt hier bei dieser Attacke oder 51% Attacke passieren? Bob möchte einen Handel mit Alice eingehen und Alice hat einen Controller und Bob hat halt einen Bitcoin. Das können auch Satoshis sein oder mehrere Bitcoin und so weiter. Ich mache das jetzt hier einfach nur exemplarisch ein bisschen einfacher. So, was macht Bob? Naja, Bob möchte den Controller haben und schickt dann eben den Bitcoin an Alice. Und Alice ist eine vertrauenswürdige Händlerin und die gibt Bob den Controller. So, und damit ist der Handel eigentlich abgeschlossen. Allerdings gibt es jetzt die Möglichkeit, durch diese Attacke, über die wir heute sprechen, einen Bitcoin, den Bestand von früher, für Bob wieder zurückzuholen, so dass Bob nun auf einmal den Controller hat und seinen Bitcoin-Bestand und Alice nichts mehr hat. Das heißt, man kann quasi durch diese Attacke die Transaktion in der digitalen Welt, die Wahrheit sozusagen, die mal bestanden hat, die Wahrheit nämlich, dass Alice einen Bitcoin hat, kann man zurückschreiben und dann wieder die neue Wahrheit kreieren, nee, der Bitcoin ist niemals von Bob weggeschickt worden. Und das hat aber für Bob natürlich den Vorteil, dass er jetzt anders als vor der Attacke noch einen Controller hat. Controller, muss man sagen, und das ist jetzt auch ganz wichtig, Richie hat es ja vorhin schon gesagt, man muss ganz viel Hardware haben, ganz viel Rechenleistung für diese Attacke. Also man würde diese Attacke jetzt für einen Xbox-Controller definitiv nicht fahren. Zumindest aus heutiger Zeit nicht mehr. Hätte man vielleicht irgendwie 2011 mal gemacht, aber heute auf gar keinen Fall mehr. Das bedeutet im Umkehrschluss, es ist hier wirklich auch wieder nur ein Beispiel, was es verdeutlichen soll. Niemand würde diese Attacke fahren, um jetzt einen Xbox-Controller zu bekommen. Das sehen wir aber gleich auch noch, was dann dafür erforderlich ist. So, schauen wir uns das Ganze mal auf Blockchain-Ebene an, was wir jetzt gerade hier mit Bob und Alice so ein bisschen dargestellt haben. Also wir haben die Blockchain. Ja, das ist die, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und wir können da noch eine Hashrate dranhängen. Ich habe jetzt hier 700 Exahashes. Wer unser vorheriges Video gesehen hat, der weiß, wie wahnsinnig viel das ist. Also das ist quasi die Hashes pro Sekunde, die aktuell in der Bitcoin-Blockchain vorherrschen. Also was alle Miner quasi an Rechenleistung aufwenden, um halt da hier diesen nächsten Block zu finden. 700 Exahashes ist zum jetzigen Zeitpunkt stark gerundet. Ich glaube, wir sind gerade bei 630 oder so. Ich habe es einfach mal aufgerundet, um das jetzt hier in dem ganzen Weiteren einfach ein bisschen einfacher zu halten. Aber ja, also deswegen richtet euch jetzt nicht so nach dieser Zahl. Gut, wir könnten jetzt natürlich jetzt auch sagen, dass diese Blockchain hier könnten wir als Online-Stand bezeichnen. Ja, das ist ja die, die jeder einsehen kann. Jeder kann da drauf gucken, was wir vorhin hatten. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel an diesem Zeitpunkt hergegangen sein, auf den Online-Stand, der öffentlich zur Verfügung steht, schau mir das hier an und nehme alles dahinterliegende und könnte das mir quasi irgendwo hinspeichern. Und könnte dann, und das ist jetzt ein bisschen schwierig wahrscheinlich zu verstehen, deswegen müssen wir uns das nochmal ein bisschen im Detail angucken, könnte dann hier eine Abspaltung machen und offline, sprich nicht öffentlich einsehbar, ganz viel Rechenleistung haben, um dann hier auch Blöcke zu meinen, was aber die Öffentlichkeit nicht sieht, weil ich das nur für mich mache. Also nehmen wir mal an, ich hätte mir hier diesen Stand genommen und hätte jetzt beispielsweise hier drauf geschaut. Und auf einmal gehe ich jetzt her und nehme mir diesen Stand und ich schließe 50 Lagerhallen mit Minern an. Und diese 50 Lagerhallen würden jetzt hier Bitcoin minen. Und er würden quasi 728 Exahashes zur Verfügung stellen. Das wäre das, was jemand im Offline-Stand quasi meint und weiterhin Blöcke sucht. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich glaube, es ist klar, Richie, ne?
Eine Frage dazu, wie sieht es eigentlich aus? Weil wir wissen ja, hier die grüne Blockchain, die wird ja von allen Nodes dieser Welt auch weiterhin gespeichert, festgehalten. Und wenn du jetzt sagst, ja, die Rechenleistung, verstehst, der Aufwand ist wirklich derselbe. Du musst wirklich das gleiche Rätsel lösen. Du musst auf dem gleichen Hashstand sein wie die Original-Blockchain. Schon fällt es halt auf. Du musst sogar noch mehr machen, um danach alle zu überzeugen, dass es deine sind. Aber wie ist es denn? Du hast jetzt ja hier 3 Blöcke weitergeschrieben. Das heißt, nach 30 Minuten müssten wir dann allen Minern beibringen, die letzten 3 Blöcke, die waren falsch. Also die Frage ist, die Miner sind ja für mich so die Schriftsteller, die Buchhalter, und die Nodes sind die Archivare, die das Zeug einfach speichern. Und wie müsste dann der Buchhalter, also hier der Angreifer, den bisherigen Archivaren denn beibringen, hey, die letzten 3 Blöcke, die ihr bei euch auf die Nodes gespeichert habt, die stimmen nicht, nehmt doch mal meine.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das liegt daran, dass diese hier, ja, hier sind ganz viele Nodes, wie du sagst, dahinter verschaltet. Die sind aber ja nur Software. Das sind keine logisch denkenden Menschen, ja. Die haben nur Software, und in deren Software ist drin geschrieben, dass sie schauen, was die längste Kette ist, wo die meiste Schwierigkeit drin steckt. Bedeutet, wir hatten das, deswegen hatte ich das vorhin erwähnt mit unseren führenden Nullen. Wenn die Software sieht, also wenn ich diesen Block, also ich habe jetzt hier einen Vorteil, also wir sehen ja, dass die graue Kette hier länger ist, ne? Das ist hier, weil das hier bis 850 und 4000 geht, ne? Dass diese Kette hier länger ist, dann kann quasi ich diesen Block hier wieder online bringen, und die Nodes sehen nichts anderes, als dass das hier quasi die längere Kette mit trotzdem der richtigen Rechenleistung ist. Also wenn ich an diesem Stand hier bin und ich habe Blöcke gefunden, Hashes, die unseren Bedingungen erfüllen von dem Difficulty Adjustment, und finde einen weiteren Block, dann kann ich diesen Block quasi online bringen, weil die Software auf allen Nodes nur darauf guckt, ob die Blöcke, ob der Stand der längste ist, ob alle Blöcke, die da vorkommen, ob die valide sind innerhalb ihres Blockhashes. Und da das ja so war, denn wir erinnern uns, wir haben ja hier die Lagerhallen dazu geschaltet und haben ja wirklich auch Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Also wir haben diese Blöcke wirklich auch mit Arbeitsaufwand, mit physikalischer Leistung erschaffen. Und folglich würden dann die Nodes diesen Block hier als valide erkennen. Und da an diesem Block hier aber diese Wahrheit hier hängt, würden diese beiden grau hinterlegten Blöcke, die die ursprüngliche Wahrheit waren, nicht mehr als Wahrheit akzeptiert, und einfach all das, was in diesen Blöcken stattgefunden hat, würde quasi nicht mehr zur neuen Wahrheit gehören.
Und da die 2 neuen Blöcke, die du hier gefälscht hast, ja auf die ursprüngliche Blockchain zurückgreifen, kann man auch ganz klar sagen, die sind alle miteinander verknüpft, dieses Rätsel, ein Block muss in den anderen Block übergreifen, funktioniert weiterhin, und deswegen wäre es als ersten Blick von der Software auch nicht als Fälschung ersichtlich, weil es ja plausibel erscheint.
Richtig, genau. Die Software in den Nodes, völlig plausibel. Es ist die längere Kette, die längere Kette mit der meisten Rechenleistung, die schwerste Kette, die tiefste Kette, je nachdem, wie man das bezeichnen will, gibt es mehrere Wordings. Aber die Software erkennt, oh, das ist alles valide, und akzeptiert unseren Stand, den wir uns quasi offline ermeint haben. Für den einen oder anderen ist das vielleicht noch nicht so ganz ersichtlich, deswegen habe ich das so gestaltet, dass wir jetzt mal ein bisschen tiefer in diesen Block hier mal reinschauen. Das wird das, glaube ich, noch ein bisschen klarer. Also gehen wir mal zurück zu dem 850.000. Block. Da schickt eine Person an eine andere Person Bitcoin. Oder genauer, eine Adresse an eine andere Adresse. Ja? Aber sie schickt hier Bitcoin. Und beispielsweise im nächsten Block, ja, er ist ein bisschen traurig, keine Ahnung, vielleicht waren die verheiratet und er muss sie irgendwie auszahlen oder so und macht hier eine Transaktion an seine Ex-Frau. Das ist dann auch in diesem Block vermerkt. Und in diesem Block beispielsweise wäre vermerkt, dass jemand sich einen Sportwagen kauft. Also sprich, dass hier Bob hergeht und sagt, oh, ich möchte einen Sportwagen, und schickt an einen Händler seine Bitcoin.
Ferrari zum Beispiel, glaube ich.
Zum Beispiel. Bleib mal beim Ferrari, genau. Typischerweise wäre es Lambo, ne? Aber
Ferrari nimmt ja gar Bitcoin jetzt an, oder haben sie vor, zumindest anzunehmen, und deswegen passt es ja ganz gut.
Da hast du recht, genau. Ja, bleib mal gerne bei Ferrari. Es wäre jetzt aber auch so, dass wir immer in dem nächsten Block die Wahrheit, also wenn er hier an ihn Bitcoin schickt, dann sehen wir im nächsten Block nicht nur, dass er hier an seine Ex-Frau Bitcoin schickt, sondern wir sehen auch den neuen Stand. Also wir können jetzt ab diesem Zeitpunkt hier, können wir sehen, ah, hier Person 1, die ja noch Bitcoin gehabt hat, hier vorne in dem Block, hat nun keine Bitcoin mehr, weil sie an Person 2, sein Kumpel, Bitcoin geschickt hat. Ne? Also man kann ja hier auf die Wallets gucken, wie gesagt, alles öffentlich. Und somit sieht man, ah ja, okay, der hat jetzt die Bitcoin und er hat sie nicht mehr. Und wir sehen im nächsten Block, wenn das dann hier die Transaktion in diesem Block dann finalisiert wurde, sehen wir, aha, okay, er hat also nichts mehr und seine Ex-Frau hat das Geld jetzt. Und man würde das auch genauso bei dem Händler hier sehen. Ne? Der Händler, der den Ferrari kauft, schickt es dem Ferrari und da kommt das Geld an. Und jetzt ist hier eine Besonderheit, worauf sich so eine Attacke schon so ein bisschen ableiten lässt, nämlich der Händler empfängt ja hier die Bitcoin, genau wie das hier in unseren Beispielen voran war, aber wie eben bei unserem Xbox-Controller-Beispiel, sagt jetzt auch der Händler, ja gut, wir haben deine Zahlung erhalten, wir schicken dir auch den Ferrari. Und das würde natürlich ja jetzt nicht über die Blockchain funktionieren, ich habe das ja jetzt einfach nur dargestellt, ist natürlich klar, ne? Der würde den hier geliefert bekommen oder dadurch, dass die Blöcke alle 10 Minuten im Schnitt kommen, weiß nicht, wohnt vielleicht neben dem Ferrari-Händler und holt den Ferrari sich ab. Also das heißt, mit diesem Block würde man halt dann sehen, ah ja, okay, der Händler hat jetzt die Bitcoin mehr und hier unser Bob hat jetzt seinen Ferrari, weil den durfte er dann holen, sobald der Händler ja dann quasi die Bitcoin bekommt. Über dieses Beispiel hier wollen wir mal die 51%-Attacke erklären, wie die auf der Blockchain aussehen wird und all die, die jetzt noch so ein bisschen hängen, ich glaube, da wird es jetzt hier sehr, sehr deutlich. Also Bob hat im Block 850.000 noch seinen Bitcoin-Bestand und Ferrari hat noch seinen Ferrari. Im nachfolgenden Block ist es auch noch so. Hier entschließt sich jetzt aber Bob so, ach nee, doch, ich möchte mir auf jeden Fall so ein Ferrari kaufen. Naja, und in diesem Block hier macht er dann die Transaktion an das Autohaus. Und Ferrari sagt dann, ja, okay, kam an, wir haben jetzt deinen Bitcoin-Bestand und kannst unseren Ferrari holen, wir kriegst ihn geliefert. Ne? Und Bob hat dann den Ferrari. Und im nächsten Block wäre das auch noch so, dass halt man dann auch sieht, okay, ja, das Autohaus hat immer noch und so weiter. Ja, das würde sich jetzt ja nicht mehr ändern, weil der Handel ist ja quasi hier abgeschlossen. Ne? Bob schickt zum Autohaus Bitcoin und Ferrari schickt dann, transportiert wie auch immer Bob dann den Ferrari. Was wäre jetzt aber, hätte Bob an dieser Stelle hier sich damals den Stand gespeichert? In diesem Moment, wo es diese Blöcke hier auf der rechten Seite noch nicht gegeben hätte, er hätte sich diesen Stand hier, den Online-Stand, einfach genommen, hätte unfassbar viel Rechenleistung zur Verfügung gestellt und hätte offline weiter gemeint. Dann wäre seine Wahrheit von dem Offline-Stand ja der, dass er die Transaktion hier an das Autohaus ja nie gemacht hat. Er hat ja quasi noch seine Bitcoin hier ausgegeben, weil wir erinnern uns, die Bitcoin hat er ja nur in dem öffentlichen Stand, in dem Public, den jeder einsehen kann, hat er ausgegeben. Da hat er die Transaktion gemacht hier. In seinem Offline-Stand hat er allerdings niemals die Transaktion gemacht. In dieser Wahrheit hier unten, die graue, die aber nur für ihn gilt, weil das ist ja ein Offline-Stand, den akzeptiert ja keine Node, hat er die Transaktion nie unternommen und hat noch die Bitcoin. Jetzt ist es aber so, dass Ferrari ja im nächsten Block trotzdem den Ferrari liefert, weil aus der Ferrari-Sicht, aus dieser grünen öffentlichen Sicht, hat Ferrari ja die Bitcoin erhalten. Deswegen liefern sie ihm den Ferrari. Allerdings auch in Bobs seiner Realität, in seinem Offline-Stand, hat er auch den Ferrari erhalten, aber er hat ja nie die Bitcoin ausgegeben. Und wenn es ihm jetzt gelingt, so viel Hashrate zur Verfügung zu stellen oder so viel storastisches Glück zu besitzen, dass er einen weiteren Block meint, so dass er quasi den Vorsprung am Ende hat, dass er die längere Kette hat, dann kann er diesen Block hier wieder online bringen und kann die Realität neu schreiben. Die Realität ist plötzlich nicht mehr, dass Bob an Ferrari Geld überwiesen hat und Ferrari ihm einfach einen Ferrari liefert. Die Realität ist nun, Bob hat niemals an Ferrari Geld überwiesen, hat seine Bitcoin immer behalten und aus irgendeinem komischen Grund hat Ferrari ihm einfach einen Ferrari geschickt. Und wenn er diesen Stand schafft, online zu bringen, dann sieht man schon, dass Bob halt hier beides hat. Er hat sowohl den Ferrari als auch die Bitcoin. So würde das, hier oben im Beispiel würde das halt ohne die Attacke aussehen. Ja, ein ganz klassischer Handel. Ferrari hat Geld und Bob hat Auto. Mit der Attacke würde es so aussehen, Bob hat beides. Und hier sieht man nochmal, das habe ich deswegen hier nochmal abgebildet, dass es ein unterschiedlicher Blockhash ist. Er hat zwar die gleichen Bedingungen und damit wird er von den Nodes akzeptiert. Das, was Richie vorhin gefragt hatte, das heißt, die Node-Software akzeptiert es. Allerdings, das Chaos hier hinten daran ist einfach ein anderes als hier. Ne?
Einfach andere Transaktionen, die drin sind in seinen Fake-Adressen oder sind in Fake-Blöcken und andere Transaktionen führen halt zu einem anderen Hash.
Genau, richtig, ja. Es muss ja immer nur die Bedingung erfüllt sein. Das sind unsere führenden Nullen. Dahinter hat man ja beim letzten Mal schon gesagt, ist einfach nur Chaos. Und dieses Chaos ist kann chaotisch sein. Und deswegen ist es nicht in dem Sinne derselbe Block, sondern er erfüllt einfach nur die Bedingungen. Und deswegen kann ihn Bob zum richtigen Zeitpunkt online bringen. Und deswegen entsteht hier so eine komische Realität, dass Bob halt eben beides besitzt. Und das ist die 51%-Attacke. Allerdings muss man auch hier jetzt wieder sagen, das wird auch nicht mit einem Ferrari stattfinden. Ja, auch hier nehme ich die ganze Hardware, die ich brauche, die ganze Energie, die ich brauche. Das ist wahnsinnig viel Aufwand und das würde einen Ferrari nicht rechtfertigen. Wenn man hier aber mal etwas Realistisches angeben will, dann könnte man beispielsweise sagen, eine ganz große Entität, also beispielsweise ein Wal, der, weiß nicht, 50.000 Bitcoin hat, der schickt diese 50.000 Bitcoin an eine Exchange und die Exchange würde nach einer gewissen Zeit, da kommen wir gleich nochmal zu, die Exchange würde nach einer gewissen Zeit dann sagen, hey, die 50.000 Bitcoin sind bei uns angekommen. Und er könnte diese 50.000 Bitcoin beispielsweise sich jetzt in Dollar auszahlen lassen, hätte die Dollar auf seinem Konto und könnte die Bitcoin-Blockchain so zurückrollen in diesem Angriffsszenario, dass er dann wieder die 50.000 Bitcoin trotzdem wieder hat. Und somit hat er dann die, weiß nicht, Milliarde auf seinem Konto und trotzdem noch die 50.000 Bitcoin.
Aber die 50.000 Bitcoin auf seinem Wallet, die dann wieder da wären, huch, Magic, die hätten ja dann kaum noch einen Wert, weil ich glaube, so eine Attacke würde ja das gesamte Bitcoin-Netzwerk zerstören erstmal, wenn sie bekannt wird. Das Vertrauen würde eigentlich auf den Boden fallen und der Preis dementsprechend auch fallen.
Genau, da muss man sagen, das ist schön, dass du das jetzt ansprichst an der Stelle. Wir sprechen hier immer so ein bisschen von so einer ökonomischen Attacke, ja. Also ich sag mal, jemand, ein Wal, der möchte halt eben seinen Bitcoin-Bestand sozusagen verdoppeln. Er möchte die Dollar und er möchte halt aber wieder die Bitcoin haben. Was man aber bei so einer Attacke auch ganz klar sagen muss, ein Akteur könnte auch ein Staat sein, der nämlich einfach daran bestrebt ist, eine solche Attacke durchzuführen, um eben das Bitcoin-Netzwerk zu korrumpieren. Weil Bitcoin hat einfach dieses Vertrauen und dieses Commitment an, also alle haben das Commitment an Bitcoin und sagen, okay, Bitcoin ist nicht angreifbar, ist nicht zurückzurollen und so weiter. Wenn ein Staat mit wahnsinnig vielen Ressourcen hergehen würde, dann könnte es dann eben eine sogenannte Non-Profit-Attack sein, also dass er eigentlich kein ökonomisches Interesse verfolgt, sondern einfach nur Bitcoin korrumpieren möchte. Ich muss allerdings sagen, das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung und ich kann das nicht irgendwie in Zahlen fassen oder so. Ich glaube, selbst wenn es passieren würde, könnte sich Bitcoin wahrscheinlich davon erholen. Ich bin mir nicht sicher, ob Bitcoin dadurch dann wirklich auf Null fällt, weil wir sehen ja schon, ich meine, Bitcoin hat einen ganz anderen Stellenwert, aber wir sehen ja schon im gesamten Crypto-Space, es wird schon viel verziehen, was so Rollbacks und so anbelangt.
Ethereum Classic ist ein Beispiel dafür.
Ja, genau, ja, oder zum Beispiel Solana, die dann mal stehen bleiben oder so, solche Sachen, die werden verziehen vom Markt tatsächlich. Bitcoin ist ein anderes Ding, ganz klar. Es hätte einen krassen Impact, aber ich glaube, zerstören wäre wahrscheinlich nicht der Fall. Wäre vielleicht auch ein bisschen, würde vielleicht auch daran liegen, da wäre die Frage, was für ein Akteur, wie hat er das gemacht und so weiter. Vielleicht wäre das auch interessant. Also meine persönliche Einschätzung wäre, Bitcoin würde wahrscheinlich trotzdem noch am Leben sein danach. Und wie gesagt, Disclaimer nochmal, es bedarf wahnsinnig viel Hardware. Also selbst wenn wir jetzt vom Staat sprechen und ich weiß, so aus den Gesprächen, dass dieser staatliche Angriff für viele das schlimmste Szenario ist, weil sie wirklich denken, dass das ein Staat machen könnte. Auch das ist nicht so einfach. Also wir müssen uns mal überlegen, wie viel Hardware das allein braucht. Die Chips und alles, die müssen irgendwo auch produziert werden. Ja, die müssen irgendwo auch vielleicht in einem gewissen Graumarkt produziert werden, dass man eben vielleicht auch nicht sehen würde, hier greift jemand hunderttausende Mining-Chips irgendwie ab und baut irgendwie 20 Hallen oder irgendwas. Das ist das Schöne an der 51%-Attacke, die lässt ganz viele philosophische und strategische Überlegungen zu. Und da kann man auch viel überlegen, aber ich finde, man sollte nicht mit so einer ängstlichen Laune heraus dann sagen, oh, ist ja doch irgendwie möglich, weil also ich halte es für wahnsinnig unwahrscheinlich. Und wenn man sich das mal so ein bisschen durchüberlegt, das verbraucht wahnsinnige Ressourcen auf allen Ebenen.
Ich glaube, was sicher interessant wäre, mal zu wissen, 700 extra Hash an Rechenleistung. Stand jetzt, wie viel Mining-Hardware für wie viel Millionen, Milliarden Dollar müsste man dafür kaufen? Weil ich glaube, mit so einer Zahl könnte man Leuten so ein bisschen, was heißt, die Angst nehmen. Aber es ist immer ganz gut, wenn man nicht so ein Gespenst, sondern mal sagt, pass auf, das kostet, weiß nicht, 114 Milliarden Dollar, die Hardware zu holen. Die Hardware ist dann zwar da, wenn dann nachher das Bitcoin-Netzwerk nur noch die Hälfte wert ist, wird auch das Interesse an der Hardware geringer sein und dann wirst du die Hardware auch nicht mehr einfach so loswerden. Und welchen Vorteil hat man dadurch? Also die Zahl war jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, man sollte wirklich mal den Spaß nicht machen und mal gucken, was so ein Essex-Miner ein guter kostet und das mal hochrechnen auf 700 extra Hashes. Ich glaube, das wird schon eine ganz, ganz, ganz gewaltige Zahl. Vielleicht hast du eine Idee, was es kosten würde.
Nee, das habe ich leider nicht ausgerechnet. Ich habe gleich noch eine Folie mitgebracht, da kriegen wir mal so ein kleines Bild davon, aber ich weiß nicht, was es in Geld wäre. Die meisten haben auch, das muss man fairerweise auch sagen, ein Staat hätte auch die Möglichkeit, Leute zu enteignen, ja, große Mining-Farmen an sich zu reißen und die dann halt eben in so einer staatlichen Attacke zu bündeln. Also ein Staat müsste jetzt nicht unbedingt wirklich alle Geräte selbst bauen oder selbst in die Fertigung geben. Wie gesagt, da reihen sich halt viele Überlegungen daran, an diese Geschichte. Ich möchte mal mit euch nochmal im Nachgang jetzt noch ein paar mögliche Kombinationen durchsprechen. Ich hatte ja schon vorhin bei der Agenda gesagt, ich habe hier mal eine kleine Formel mitgebracht. Für alle, die so ein bisschen mehr da rein nerden wollen, können da sich ein bisschen austoben. Das ist eine Formel, mit der ich die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Attacke berechnen kann. Ja, also bei einer ganz klassischen 51%-Attacke müsste hier als Ergebnis 51% rauskommen. Und das rechnen wir gleich nochmal durch. Ich möchte mal mit euch aber die einzelnen Parameter klären, weil das Verständnis für die einzelnen Parameter, das Verständnis schlussendlich für die Kombination der 51%-Attacke ist. Fangen wir mal mit der Offline-Hashrate an. Das ist ein Parameter, den sicherlich jetzt alle kennen. Das ist nämlich diese Hashrate, die halt eben ja der Akteur, der den Angriff fallen möchte, die er eben offline für sich zur Verfügung stellt. Ne? Wir haben den Online-Stand, der hat halt eben diese 700 Exahashes. Und wir hatten ja gesagt, okay, es ist ein Akteur, der nimmt sich hier diesen Stand. Und dann meint er mit halt eben jetzt hier 728 Exahashes. Das hier ist als Offline-Hashrate gemeint, die quasi ein Akteur zur Verfügung nehmen wird. Und das ist jetzt auch ganz klassisch das, was Leute hernehmen als 51%-Attacke. Man sieht halt jetzt ganz gut in der Formel A, da gibt es aber schon noch ein bisschen mehr, was man nehmen kann, um da auf prozentual bessere Werte zu kommen oder schlechtere, um ein paar strategische Überlegungen anzugehen. Nämlich unter anderem ist ein ganz wichtiger Wert, der so ein bisschen manchmal einfach auch vergessen wird bei der Sache Bestätigungen. Ich hatte ja vorhin angenommen, und der ein oder anderen ist es vielleicht schon ein bisschen aufgefallen, dass ja hier Bob an Ferrari seine Bitcoin bezahlt und kurz danach, gleich danach, Bitcoin bekommt. Und das ist auch gar nicht so falsch in dem Sinne, weil ja, bei Ferrari kommen die Bitcoin ja an, aber klassischerweise Exchanges zum Beispiel machen das so. Ferrari, weiß ich nicht, macht das gegebenenfalls auch so. Die warten einen kleinen Moment, bis mehrere Bestätigungen drin sind und erst dann liefern sie aus. Ja, oder was ich vorhin gesagt habe, dieser Wal mit 50.000 Bitcoin, der schickt nicht seine Bitcoin auf irgendwie, weiß nicht, Coinbase und Coinbase zahlt es sofort aus. Coinbase wartet halt einen Bestätigungsanteil und erst dann, wenn ein paar Blöcke darüber gemeint wurden, erst dann sagt Coinbase oder halt eben jetzt hier Ferrari, oh, jetzt liefern wir erst aus. Das heißt, ein Akteur, der ein ökonomisches Interesse für diese Attacke verfolgt, der muss auch über ein paar Blöcke durchhalten. Nämlich so lange, bis Ferrari, jetzt hier in unserem Fall, oder eben die Exchange oder wer auch immer, sagt, okay, jetzt sind genug Blöcke in der Blockchain hinter deiner Transaktion, die ja hier stattgefunden hat, bestätigt. Ja, ich kenne das häufig als bestätigt Wording, gibt es bestimmt das ein oder andere auch. Könnte auch sagen, muss noch ein bisschen Höhe oder ein bisschen Schwere drauf oder so. Aber ich kenne das häufig als Bestätigung. Also wenn jetzt hier quasi die Transaktion stattgefunden hat, dann wollen wir noch ein paar Bestätigungen und erst dann liefern wir dir aus. Wir schicken dir das Geld, wir schicken dir den Ferrari oder was auch immer. Das heißt, der Akteur hier, der diese ökonomische Attacke mit Ferrari plant, naja, der muss auf jeden Fall gucken, wie viele Bestätigungen muss ich denn warten? Und auch so lange muss er durchhalten. Und ja, nehmen wir mal an, er würde jetzt hier einen weiteren Block finden. Ja, dann kann er dann seine neue Wahrheit kreieren. Das ist das, was wir vorhin besprochen hatten. Und die Transaktion an Ferrari hat quasi in der neuen Wahrheit niemals stattgefunden. Und er musste aber trotzdem so lange warten, nämlich 5 Bestätigungen jetzt hier in unserem Fall, bis dann auch Ferrari sagt, ja, jetzt liefern wir aus. Und wenn das passiert ist, dann muss er noch einen Block mehr haben, ja, weil er braucht ja mehr Schwere, mehr einen weiteren Block, damit es von der Node-Software akzeptiert wird. Und die kann er dann online bringen. Ja, und somit hat er dann halt, wie wir schon besprochen hatten, Bitcoin und den Ferrari. Ja, das ist diese Bestätigungen.
Ich war jetzt gerade nicht untätig nebenher, aber trotzdem mal diese Aufgabe mal hergenommen und gerechnet. Was würden diese Hardware-Mining kosten? Ja, also 700 Exahash wären ja quasi 700 Millionen Terahashes. Und einen der besten Miner, wie ich gerade erfahren hätte, Bitmain Antminer AL1, schafft 15,6 Terahash und kostet ca. 35.000 Euro. Es wären 1,5 Billionen Euro nötig, um allein die Hardware dafür zu besorgen. Und dann halt noch Strom, weil die Dinger fressen ja ohne Ende. Irgendwo muss die, nicht nur der Strom, auch die Abwärme muss irgendwo abtransportiert werden. Und wenn es eben nicht nur 1-2 Blöcke sind, sondern wie du hier gezeigt hast, ein paar Blöcke mehr, also das musst du ja dezentral wirklich auf größere Strecke verteilen, weil in Deutschland würde ja jede Leitung durchglühen, wenn so viel Strom gezogen werden würde. Also das sind mal Zahlen, 1,5 Billionen Euro nur für die Hardware.
Ja, das ist cool. Und das zeigt halt auch, wie resistent Bitcoin ist. Ja, und das ist das, was ich auch gesagt habe. Wir sprechen hier über die Attacke. Aber das soll auch so ein bisschen vermitteln, wie toll Bitcoin eigentlich auch ist. Mit dieser Echtweltabsicherung.
Ach nee, du findest es gut. Deswegen machst du das Video. Das glaube ich ja gar nicht. Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist auf jeden Fall unschein interessant. Und dafür machen wir diese Videoreihe mit dir. Ich finde es echt cool, dass du so ein bisschen den nerdigen Einblick gibst, aber auch schöne, gute Beispiele gibst, weil das schafft einfach auch Vertrauen. Nicht nur, ja, der Nächste kauft und wird mehr wert. Nein, man sieht mit den Videos mit dir zusammen, da steckt wesentlich mehr dahinter. Da bin ich unglaublich dankbar. Jetzt bin ich wieder still. Mach bitte weiter,
verzeihung. Sehr gerne. Wir haben hier nach den Bestätigungen auch einen weiteren Parameter, der heißt Vorsprung Anfang. Denn jetzt könnte es hergehen und unser Akteur, der könnte sagen, hey, naja, wieso sollte ich denn die Transaktion an Ferrari machen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich vielleicht im Vorsprung bin? Also klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Also Vorsprung Anfang auf 1 wäre, dass der Akteur sich einen Offline-Block ermeint und erst nachdem er das gemacht hat, mit seiner Attacke startet. Das zeige ich nachher, das sieht man auch in unserer Simulation ganz gut. Vorsprung Anfang 2 wäre, dass er sich jetzt 2 Blöcke nimmt beispielsweise. Aber man sieht halt, er kann halt sagen, ich möchte einen oder 2 oder mehr Blöcke. Und erst dann mache ich die Transaktion, weil jetzt bin ich ja mathematisch schon quasi, habe ich mir ja einen Vorsprung ergaunert und bin ja schon einen gewissen Teil des Weges schon gegangen. Man muss jetzt aber allerdings, und das ist ganz wichtig, wenn wir hier in den nachfolgenden Berechnungen auch in der Simulation von dem Vorsprung Anfang sprechen, den bekomme ich nicht geschenkt. Ja, also diesen einen Block hier zu bekommen, der hat natürlich eine x-prozentige Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie viel Hashrate der Offline-Stand hat, um diesen Block zu finden. Und erst dann kann ich ja quasi meine Attacke angehen. Also ich bekomme hier diesen Vorsprung Anfang nicht geschenkt. Das ist ganz wichtig. Aber ein Akteur könnte durchaus sagen, okay, naja, wenn ich jetzt hier bin, okay, dann mache ich erst meine Transaktion. Ja, er wäre quasi schon hier unten, hat schon diesen Stand. Und dann im Online gibt es diesen Block, dieser 850.002, der wurde noch nicht gefunden. Und dann sagt er, okay, naja, ich bin ja schon bei 3 hier hinten. Ich habe schon richtig guten Vorsprung. Ich muss ja nur bis 4. Naja, dann erst wenn ich den hier habe, wenn ich den Vorsprung habe, erst dann mache ich dann meine Transaktion zu Ferrari.
Aber auch da sieht man nur bis 4. Das heißt, ich habe ein 40-Minuten-Zeitfenster. Auch das, also wenn ich wirklich wirtschaftlichen Vorteil rausziehen möchte und will, muss ich halt auch eine Transaktion oder ein Geschäft machen, dass ich genau timen kann, wie zum Beispiel schnell einen Schlüssel nehmen und fahr weg. Ich meine, oder halt das Geld überweisen und dann gucken, dass es weiter überwiesen
wird. Genau. Ja, daran grenzen sich super viele, viele weitere Probleme, weil wir wissen ja nicht genau, wann ein Block gefunden wird. Das kann ja auch gegebenenfalls ganz schnell gehen. Auf einmal ist deine Transaktion nicht mehr drin und dein ganzer Vorsprung ist hin. Ne? Also, ja, wir reden hier sehr, sehr theoretisch über diese Attacken, um sie einfach vollumfänglich zu erklären. Es muss jedem klar sein, dass es wirklich ja sehr theoretische Konstrukte sind. Es gibt auch einen Vorsprungende, den habe ich einfach mal mit reingebracht, der Richtigkeit halber. Das ist einfach das, was wir vorhin schon besprochen hatten, dass halt die Kette, die längste Kette, dass die ja dann von den Nodes quasi akzeptiert wird. Typischerweise ist Vorsprungende immer 1, weil ja, ich muss ja eine längere Kette produzieren. Also ich muss diese 1 ja machen. Mir erschließt sich nicht, warum mein Angreifer sagen würde, ich mache jetzt noch ein zweites.
Außer die Realwelttransaktion dauert halt ein bisschen länger. Du musst erst reingehen, guten Tag sagen, dir den Vertrag unterschreiben, mitnehmen und dann kannst du erst losfahren. Also ich glaube, das hier, wie viel Ketten man zwischen reinbauen muss, hängt wirklich mit der Realwelttransaktion zusammen, die man irgendwo an diese Betrügerei ranhängen möchte. Aber wirtschaftlich ist es nicht.
Genau. Aber der Vorsprungende würde definieren, dass ich immer definiert einen Vorsprung von 2 habe, bis ich meinen Stand wieder online bringen will. Und da sehe ich wenig Sinn drin. Das würde man dann typischerweise eigentlich immer mit 1 machen. Das, was du meinst, da würde man dann gegebenenfalls einfach seine Rechenleistung noch anlassen, ne, weil man das über einen längeren Zeitraum fahren muss. Aber ja, ich wollte es nur mal reinbringen, für den einen oder anderen vielleicht interessant, um so ein bisschen rumzuspielen, um mal zu überlegen.
Also einfach der Puffer, du hast recht, ein Puffer von 2 Blöcken, unnötig. Wie Hase und Igel, ich muss immer als Erster da sein, sagen Erster, aber ich muss nicht zweimal Erster sein, das reicht für mich einmal.
Genau. Ja, das eine wäre natürlich, dass der Prozess halt dauert und ich muss meine Rechenleistung anlassen, klar, aber immer zu sagen, ich muss unbedingt 2 Blöcke mehr haben als der Online-Stand, das erschließt sich mir nicht, aber wie gesagt, der Richtigkeit halber habe ich es einfach in die Formel reingebracht, weil hier zeige ich euch mal, wie man das berechnen kann. Also das wäre jetzt die klassische 51% Attacke, Offline-Hashrate 51%, ohne Vorsprung mit einer Bestätigung und Vorsprungende mach mal 1. Ja, das in die Formel eingesetzt, da haben wir 51%. Und das würde dann halt einfach hier so aussehen, ja, ich habe hier irgendwie einen Miner, der hat 700 extra Hashes, der findet einen Block und jetzt sage ich, gut, ich mache meine Attacke, ich schalte hier meine Offline-Miner mit dazu und wenn jetzt zum Beispiel der hier doch jetzt wieder einen Block findet, dann wäre das natürlich doof. Dann würde ich dann gegebenenfalls vielleicht abbrechen. Ja, aber daran sieht man auch, wie schwierig das auch wäre für einen Angreifer. Ich meine, wir reden.
Weil die halten sich nicht immer die 10 Minuten. Manchmal dauert es 9, manchmal 12.
Genau, ja. Ich finde vielleicht keinen oder so. Das ist so unterschiedlich. Und wir reden hier über so viele Milliarden, die da verbrannt werden. Das ist wirklich sehr heftig. Aber deswegen immer mal wieder zur richtigen Einordnung. Bitcoin, sicherste Netzwerk der Welt und so. Und wir reden hier nur theoretisch drüber. Hier wäre der Angreifer natürlich, würde er sich freuen, weil auf einmal findet er einen Block und der Online-Stand hat noch keinen. Hier wäre es dann wieder ausgeglichen, ja. Und wenn er hier dann jetzt einen findet, kann er den wieder online bringen, denn er hat die längste Kette und dann sieht das wieder so aus. Und die frühere Realität, die hier in diesem jetzt grauen Block mal gemacht wurde, die Transaktionen, die gemacht worden sind, das Geld empfangen, das Geld weggeschickt, das gehört nicht mehr zur neuen Realität und alles, was hier drin stattgefunden hat, wird verworfen.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Man hört ja immer wieder heutzutage, ja, man kann auch auf der Bitcoin-Blockchain gibt es eine Art Black-Labeling, wo man sagt, diese Bitcoins sind klar mit einem kriminellen Aktion verbunden und die kann man dementsprechend versuchen, so ein bisschen zu labeln, und seriöse Quellen würde ganz klar sagen, ich schaue mal auf meine Liste. Das ist wie früher, wenn Geld geklaut wurde, wurde eine Seriennummer aufgeschrieben, man wusste halt, wo kommt das her. Wenn jemand so eine Transaktion durchführt und er kriegt seine 50.000 Bitcoins wieder, dann ist ja klar, die werden dann ja erstmal gefleckt als der war's. Ich meine, hat die Person doch eine Chance, diese Bitcoins überhaupt loszuwerden, oder muss sie halt in dubiosen Kreisen irgendwo unterbringen? Aber das Netz vergisst halt nichts. Man kann ja relativ weit rückwirkend trotzdem sehen, dieser halbe Bitcoin kam damals aus der Aktion.
Mhm. Genau, man müsste halt natürlich einen Akteur bestimmen. Gegebenenfalls wird der Akteur auch, um das zu verschleiern, ganz viele Transaktionen machen oder so. Also er hat ja dann wahnsinnig viele Mittel, um da nicht so eine einfache Sache, sondern wirklich ein sehr komplexes Konstrukt aufzubauen. Das zum einen, zum anderen müsste man natürlich gucken, das war die Diskussion von vorhin, würde Bitcoin daran komplett zerbrechen, dann interessiert es eh keinen mehr, oder halt eben nicht, würde Bitcoin davon weiter überleben. Und dann müsste das Netzwerk und damit dann schlussendlich auch die ganzen Entitäten, die Bitcoin benutzen und alle Leute, die Bitcoin feiern und gut finden, müsste dann entscheiden, hey, wollen wir hier irgendetwas machen? Wollen wir dieses doch wieder zurückrollen oder wollen wir, ja, also da müsste ein Konsens stattfinden, den ich aber in der Dezentralität von Bitcoin sehr, sehr schwer finden würde. Also das wäre dann typischerweise so ein Konsens, ja, die Leute müssten sich dann halt einig werden, ja, alle Leute müssten sagen, wir wollen das nicht.
Also in der Ethereum-Welt wäre es dann gewesen, wir haben dann zum Beispiel aus Bitcoin und wir machen Bitcoin Trust, ja, und der besteht dann nur noch aus 20.950.000 Bitcoins, weil genau diese 50.000 Bitcoins ausgeschlossen werden. Alle Nodes müssten dem zustimmen, die neue Software installieren, die Miner müssten zustimmen, neue Software installieren. Es ist ein relativ umfangreiches, komplexes Thema, aber vielleicht wäre das dann so ein Rettungsschlag, der irgendwo möglich wäre. Vielleicht.
Genau, richtig. Das könnte passieren. Ich würde ehrlich, so wie ich so die Bitcoin-Community einschätze und die Akteure, ich würde denken, zum einen hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, Bitcoin zerbricht daran nicht, auch wenn es einen starken Image-Schaden nimmt, über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Zum anderen würde ich aber auch denken, dass die Leute sagen, hey, wir lassen das einfach so. War ja irgendwie alles legitim, ja. Der Code ist die Wahrheit und der Code gibt das her, dass man das machen kann, und ich glaube, da würde kein Rollback oder irgendwas stattfinden oder Blacklisting. Ich denke, so würde sich die Leute entscheiden, aber das ist natürlich auch ein unfassbar emotionales Thema. Ja, viele Leute verlieren vielleicht Geld, sind enttäuscht von Bitcoin und so weiter. Das wäre dann auch eine hohe Dynamik.
Ich meine, man hört es ja auch jetzt immer wieder, wenn irgendwelche Bitcoins gestohlen, entwendet werden, dass die häufig dann gar nicht mehr unters Volk gebracht werden können, weil es einfach so einen Blacklisting gibt, zumindest von seriösen Quellen, die einfach sagen, wenn du das Ganze in Fiat-Geld umtauschen willst und deine Bitcoins sind auf der Liste drauf, vergiss es. Dann sind es vielleicht halt, gibt mal, um Herrn Markus Miller zu zitieren, es gibt dann irgendwann schwarze, graue und weiße Bitcoins, und arg viel schwärzer als diese 50.000 im Beispiel geht es wahrscheinlich dann gar nicht mehr.
Ja, genau. Das wäre mit Sicherheit so, also gäbe es sicherlich vereinzelte Akteure, die auf jeden Fall, die Frage wäre halt, wie würde das komplette Netzwerk das verwalten? Und ja, wie gesagt, ich würde denken, da würde kein Rollback oder irgendwas stattfinden oder dergleichen. Ich habe noch eine Berechnung mitgebracht, wo man einfach hier mal so einen Vorsprung-Anfang nochmal sehen. Das ist der einzige Parameter, der sich jetzt hier verändert hat. Und das ist ganz interessant, wie gesagt, wichtig, den Vorsprung kriegt man nicht geschenkt, der ist mit Proof of Work zu erschaffen, den kann ich mir nicht einfach irgendwie mal so herzaubern. Wenn es mir aber gelingt, einen Vorsprung mit eben 51%, ja, ich habe 51% der Offline-Hashrate, das heißt auch der Vorsprung ist 51% wahrscheinlich, dass ich den bekomme. Wenn ich den in unsere Rechnung mit einbaue, dann habe ich schon eine 67% Wahrscheinlichkeit, dass ich einen erfolgreichen Angriff durchführen kann. Und das würde dann gegebenenfalls vielleicht so aussehen. Ich schalte dann hier meine Hashrate jetzt schon ein, weil ich ja versuchen möchte, einen Vorsprung zu erzielen. Es gelingt mir und erst jetzt führe ich die Attacke durch. Und ich habe jetzt hier mal wir wissen ja nicht, wie die Chains dann beide laufen. Es könnte jetzt auch sein, dass derjenige, der den Vorsprung sich ergattert hat, der dann hier seine Attacke machen wollte, dass er noch einen Block findet. Und dann wird er jetzt im nächsten Zuge, hier sieht man es, seine Hashrate sogar abstellen können, weil er eine so lange Kette hat, dass er jetzt nur noch auf den Block warten muss, wo er seine Transaktion reinmacht. Und danach kann er dann halt diesen Block online bringen. Und dann haben wir wieder dieses Bild, nämlich dass der ehemalige Wahrheit wieder überschrieben wird mit der neuen Wahrheit hier unten lang.
Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Geh mal auf diese Grafik, die du gerade hattest. Wenn ich jetzt richtig verstanden hatte, der obere Block 002, der hat ja einen abschließenden Hash. Und dieser abschließende Hash von 002, weil er auf 002 auch falsch abschließt, weil beide Sachen werden kopiert. Vergiss es. Meine Frage war gerade, deinen grauen Block 003 kannst du ja nicht an den oberen 002er dran kleben. Hash, also Abschlussstein, vielleicht für alle, die das Video nicht gesehen haben, am Schluss wird einfach berechnet. Alles, was zusammengefasst wird in den Block, kriegt nachher einen Hash, einen Abschlussschlüssel und dieser Abschlussschlüssel wird an den nächsten herangeklebt. Meine Frage war gerade, wenn ich oben den richtigen grünen 002er habe, kann ich da ja nicht den falschen 03er rankleben. Die ganze falsche Blockchain wird ja hochgeschoben an den ursprünglichen Punkt, wo man das Ganze abgespalten hat, richtig?
Richtig, genau. Ja, weil die die Hashes aufeinander aufbauen.
Genau, das war so. Ja.
Ne? Genau. Das
geht halt immer nur, man sah halt gerade nur den einen Block hochspringen. Das war dann für mich ein bisschen komisch, weil dieser neue Block würde nicht an den Originalblock dranpassen, weil der Originalblock einen anderen Schlussstein hätte, in Anführungszeichen. Aber sowohl der falsche Zweier als auch der falsche Dreier, beide gehen dann hoch.
Genau, die gehen beide hoch. Ich habe es einfach dann hier in der Farbe quasi dargestellt, dass das dann halt der Weg ist, ne? Genau, ja. So, und eine Berechnung noch. Ich habe jetzt hier mal so ein Exchange-Beispiel gebracht, wo wir eben noch Bestätigung warten müssen. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit den 50.000 Bitcoin, dass die Exchange vielleicht 6 Bestätigungen wartet. Das können wir hier auch einfach mal einsetzen. Und wir haben jetzt auch, wie eben, uns noch einen Vorsprung Anfang ergaunert. Und da kommen wir auf 57% Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Angriff mit diesen Parametern. Und das würde dann vielleicht so aussehen, ja, okay, zack, ich schalte meine ein, ich habe meinen Vorsprung, jetzt mache ich die Attacke und ich meine hier, der Online-Stand meint, ich muss hier meinen, warum? Ich muss ja diese 6 Bestätigungen abdecken und ich muss so lange durchhalten, bis 6 Bestätigungen durch sind und ich dann am Ende einen Block Vorsprung habe, um diesen online zu bringen, damit das hier alles wahr ist. Und was hier passiert ist, nicht mehr wahr ist. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, dass eine Exchange nicht sofort auszahlen würde, einen Händler wie Ferrari vielleicht nicht sofort dir den Ferrari übergibt, immer erst, wenn eine gewisse Bestätigung, eine gewisse Tiefe erreicht ist.
Ich glaube, je teurer die Gegenleistung ist, je länger wartet man. Für einen Kaffee dauert es halt vielleicht nur 2 Blöcke und für Ferrari 5 und für 50.000 Bitcoin 20. Das ist wahrscheinlich auch die Chance, Risiko einfach, wie schwer es dann ist, wegen sowas anzugreifen.
Genau, wir sehen ja auch hier in der Formel, ich weiß gerade nicht, wo wir eben waren, ich weiß nicht, 62%, 61%. Also mit zunehmender Bestätigung sinkt auch hier die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Angriff. Noch dazu kommt, dass ich den natürlich dann auch eine lange Zeit aufrechterhalten muss. Ne? Also das ist halt noch das andere. Ich muss dann auch richtig lange diesen Angriff fahren und das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie. Wir hatten vorhin das Thema, wie viel sind denn jetzt eigentlich 728 Exahashes? Ich will die Zahl nicht aussprechen, aber das sind so viele Hashes. Also das ist jetzt das Beispiel für die 51%-Attacke. Und wir hatten mal hier über diese USB, über diese Lotterie-Miner gesprochen beim letzten Mal. Und da hatte ich gesagt, dass ein Miner 250 Gigahashes pro Sekunde hat, also 250 Milliarden Hashes pro Sekunde erzeugen kann. Und dennoch bräuchte es eine wahnsinnige Anzahl an diesen Minern, ja, die einen relativ aktuellen Chip drauf haben und die haben nur einen, so einen USB-Miner und so, das ist jetzt nicht mit einem ASIC zu vergleichen, aber da sieht man mal, wie wahnsinnig viel das ist. Oder das mal in iPhones ausgedrückt, wäre das diese Zahl, die ich erst recht nicht aussprechen werde, Also man sieht, es ist wirklich, wirklich krass und auch an dem, was Richie vorhin ausgerechnet hat, wie teuer allein die Hardware wäre. Wie gesagt, man könnte jetzt hier nochmal sagen, ja, ein Staat enteignet und so weiter und würde er sicherlich auch tun an der einen oder anderen Stelle. Aber das fängt schon an bei, wie kriege ich den Strom, wie baue ich die Infrastruktur so, dass ich diesen Anzahl an Strom bekomme, welche Kraftwerke schließe ich denn dafür an, um diesen Strom zur Verfügung zu haben. Also das ist schon spannend und Bitcoin, ich würde, wenn wir das mal so abschließend sagen, Bitcoin hätte angegriffen werden können, früher natürlich, mit einfachsten Mitteln, heutzutage ist es wirklich nur noch ein rein theoretisches Konstrukt. Aber dennoch interessant und ich möchte nochmal zuletzt mit euch hier mal auf unsere Simulationsseite gehen, die kennt ihr ja schon vom letzten Mal, dass wir das einfach nochmal ein bisschen praktisch machen und da sieht man auch, wie crazy das teilweise sich verhält und dass das eigentlich irgendwie kein rational denkender Mensch überhaupt in Angriff nehmen würde. So ein Angriff. So, gehen wir mal auf den Reiter Simulation und auf die 51% Attacke. Übrigens hier eine kleine Hommage an alle Leute, die Bitcoins so schreiben. Bitcoins wird auch der Plural von Bitcoins wird ohne S geschrieben, weil wir es immer wieder sehen, hatten wir es irgendwann mal reingebaut, weil wir es ganz witzig fanden. Ja, also ohne S und mit einem kleinen C, Bitcoin. So, wenn ich das hier mal aufrufe, dann seht ihr, dass wir hier ein paar Sachen haben. Wir haben hier eine Angriffsdauer. Es liegt einfach an der Simulation oder auch ein Angreifer, der würde ja irgendwann sagen, naja gut, ich muss ja auch irgendwann mal abbrechen. In der Simulation machen wir das jetzt einfach mal nach 15 Blöcken. Einfach deshalb, weil das ja nachher auch ein bisschen begrenzt ist. Hier haben wir unseren Vorsprung. Über den Parameter haben wir vorhin gesprochen. Den können wir hier auch einstellen. Und wir sehen hier die aktuelle Hashrate, die sich im Bitcoin-Netzwerk befindet. Das bedeutet, dieser Block hier, das ist Bitcoin. Das repräsentiert das Online-Netzwerk Bitcoin mit halt eben tatsächlich der Hashrate, die es aktuell im Bitcoin-System gibt. Da hatte ich ja gesagt, mit 700 habe ich ein bisschen aufgerundet. Was sehen wir hier unten? Das ist dann die Angreifer-Blockchain. Ja, auch hierfür gibt es viele Wordings. Ich habe es als Offline genannt. Also man kann es als Angreifer-Blockchain bezeichnen und so weiter. Auch hier sehen wir die gleichen Sachen. Angriffsdauer, welchen Vorsprung. Und man sieht hier die Hashrate, die sich dann daraus hin ableiten würde. Wie viel Prozent wäre, also wenn ich jetzt hier mit einer 51%-Attacke ausgehe, dann sind dann halt eben, ja, dann wären das so viele und also 49% das und das wären 51% und gesamt wären das 1,2 Zeta-Hashes. So, was ich noch hier sehe, da können wir hier mal die Inputs aufklappen. Ja, da sehen wir hier nochmal die maximale Angriffsdauer, die Power, den Vorsprung und hier unten sehen wir die Bestätigungen. Das ist genau das hier, das haben wir einfach mal so grafisch dargestellt, dass man sagt, okay, die Bestätigungen müssen jetzt hier 5 sein oder 6 sein oder man kann sie auch einfach mal auf 1 setzen oder so. Ich mache die jetzt einfach mal auf 6, weil man da einfach ein bisschen mehr sieht. Ja, wir können ja mal hier durchspielen und übrigens kann man hier auch ein Szenario wählen. Das wäre hier das Double Spend Szenario, ja, wo man hier eben diese Bestätigung mit dazu nimmt oder so ein Non-Profit Szenario, da sind dann keine Bestätigung drin. Das wäre dann diese staatliche Attacke, wo ein Staat einfach zeigen will, hier, wir korrumpieren Bitcoin mal. Wir bleiben aber jetzt mal einfach bei der ökonomischen Attacke. Und wie gesagt, gehen wir von 51% aus, machen wir noch keinen Vorsprung. Und hier haben wir noch einen Parameter drin, der heißt Abbruch nach x Blöcken. Das heißt, ein Angreifer würde ja auch irgendwann nicht mehr hinterherrennen. Also wenn Bitcoin 5 Blöcke gefunden hat und auf einmal ist Bitcoin so weit weg, ja, dann wird ein Angreifer sagen, gut, ich sortiere mich neu, ich mache den Angriff wieder, weil die Wahrscheinlichkeit verringert sich für den Angreifer ja enorm, wenn Bitcoin Vorsprünge bekommt und nicht der Angreifer. Er will ja quasi seine längere Kette online bringen und deswegen ist es halt ja für einen Angreifer nicht sinnvoll, dass er dann irgendwann so weit hinterherläuft. Ich starte das hier einfach mal und ihr seht, wie jetzt hier so Blöcke gefunden werden und in dem Fall, habt ihr hier unten gesehen, könnt ihr gleich nochmal drauf achten, Angriff erfolgreich abgewehrt. Warum? Naja, weil Bitcoin jetzt 3 Blöcke gefunden hat und der Angreifer nur 1. Und damit greift unsere Abbruchbedingung und der Angreifer würde jetzt sagen, Mist, muss ich mich neu sortieren. Ja, um das auszuschließen, dass es jetzt nicht zu häufig passiert, mache ich mal den Abbruch noch mal ein bisschen höher. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll, denn ein Angreifer würde nicht hinterherlaufen. Also das macht wenig Sinn. Lass uns noch mal laufen. Sehen jetzt, okay, Bitcoin läuft wieder weg. Angreifer zieht ein bisschen nach. Und erst nach diesen Bestätigungen könnte der Angreifer seinen Stand online bringen, kriegt er aber nicht hin, weil Bitcoin wieder gewonnen hat.
Ich sehe schon, das könnte Sportmoderator im Radio werden. Ganz knapp und dann wieder zieht er an ihm vorbei.
Ja, es ist wirklich sehr spannend und wir müssen mal bedenken, wir gehen hier mit 51%. Das ist tatsächlich wahnsinnig viel Hashrate und trotzdem hat es der Angreifer zweimal nicht geschafft. Also das ist pure Stochastik, ne? Das ist wie mit den Blöcken, was Richie vorhin gesagt hat. Ein Block kann auch nur nach einer Minute gefunden werden. Es könnte jetzt auch sein, dass der Angreifer jetzt hier 20 Mal verliert oder 20 Mal hintereinander gewinnt. Ja, wir können dem Angreifer auch nochmal irgendwie 60% Hashrate geben und lassen ihn nochmal laufen. Und auch hier hat Bitcoin gewonnen. Das ist reine pure Stochastik. Ich lasse es jetzt mal so.
Das ist vielleicht auch nochmal eine verrückte Zahl, weil ich gerade einfach, ich stelle immer Fragen, wo ich sage, eigentlich interessant. Wir haben mir vorher gefragt, was kostet eigentlich der Spaß an Hardware-Miner? Jetzt habe ich mal geguckt, welchen Stromverbrauch pro Stunde haben die Dinger eigentlich? Die hätten einen Stromverbrauch pro Stunde von 157.500 Megawatt. Und Google sagt gerade, so ein mittleres Atomkraftwerk im Emsland, als es noch 2018 gab, na, bei der Recherche, schafft 1.400 Megawatt die Stunde. Das heißt, also wenn man mal überlegt, was so ein Atomkraftwerk an Energie raushaut, und wie viel Energie dafür nötig wäre, ich glaube langsam nicht nur die Hardware ist das Problem, sondern der Strombedarf ist wahrscheinlich sogar noch ein größeres Problem.
Ja, und das ist
bombastisch.
Das ist auch die Schönheit in Bitcoin, den Konsens, also die Sicherheit in die reale Welt zu bringen. Weil einfach, ich sage immer so ein Beispiel, das verdeutlicht das ganz gut, wenn du, das hat man ja bei anderen Netzwerken teilweise, die ihren Konsens in die digitale Welt auslagern. Und das geht, aber du hast teilweise in der digitalen Welt nicht so, nicht per Default irgendwelche Dinge, die halt gar nicht mehr funktionieren. Also ein gutes Beispiel ist, spielst irgendwie ein Computerspiel und du möchtest jetzt irgendwie, der Charakter im Computerspiel darf nicht mehr als 100 Liegestützen schaffen. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt irgendwie so. Und das erfordert gegebenenfalls sehr viel Fingergefühl, dass jemand so schafft, einem Programmierer von dem Spiel, dass dieser Charakter nicht mehr als 100 Liegestütz schafft. Denn dann kommen irgendwelche Hacker, die schreiben das Spiel um, die schreiben eine Config-Datei um, die laden einen Patch rein. Und auf einmal kann der Charakter 1000 Liegestütz machen. Ja, also es erfordert sehr viel Feingefühl und sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel Intelligenz zu locken, dass das nicht stattfinden kann in der digitalen Welt. In der realen Welt sind sowas wie Liegestütze einfach an unsere irgendwo begrenzt. Also es ist logisch, dass wir keine 100.000 Liegestützen schaffen, ne? Sondern es ist schon inhärent in der physikalischen Welt verankert. Und das ist so ein bisschen jetzt weit hergeholtes Beispiel, aber das zeigt halt ganz gut, dass es sehr schwierig ist, Sicherheitsmechanismen in die digitale Welt zu bauen, während es teilweise sehr einfach ist und sehr, sehr charmant, weil es so inhärent in unserer Physik drin ist, Sicherheitsmechanismen in die echte Welt zu bauen. Und da kommen wir dann halt so an so Grenzen, wie halt, wie viel Hardware brauchst du, wie viel Strom brauchst du und so weiter.
Oder 112 Atomkraftwerke, mittelgroße, bräuchte man pro Stunde, um das Ding also am Laufen zu halten. Und danach brauchen wir es nicht mehr. Ja,
und wenn du das jetzt, sagen wir mal, digital abbilden willst, kriegst du das auch hin. Aber du musst dich immer darauf verlassen, dass du das auch alles gesehen hast, alles bedacht hast. Und während das einfach so in dieser physikalischen Welt, in der echten Welt, ist das schon einfach da. Es ist inhärent da. Das ist sehr interessant und sehr cool, dass das auch Bitcoin da so macht an der Stelle. Übrigens haben wir jetzt hier gesehen, dass der Angreifer es geschafft hat, denn er muss ja 6 Bestätigungen warten. Also er muss mindestens 6 Bestätigungen warten. Und dann hat er diesen Block hier gefunden und den hätte er jetzt hier ranbringen können und damit wäre dieser ganze Stand online gegangen, ne? Das wäre jetzt tatsächlich ein Angriff gewesen, der funktioniert hätte.
Also es reicht einfach nicht zu sagen, ich habe 51% Rechenleistung, go, sondern es müssen mehrere Parameter treffen, weil halt doch gewisse Zufälle noch zusammenkommen müssen, um mit dieser 51% Rechenleistung wirklich mit einem Block Vorsprung was zu erreichen. Und dann muss man überlegen, was mache ich mit dem Erreichten überhaupt? Was habe ich davon? Finanzielle Vorteile, Bitcoin schädigen oder korrumpieren oder. Und das zeigt ja, plus der Kosten für die Hardware und den Stromverbrauch, Und den Strom muss man erstmal irgendwie, die Leistung an Strom, die kriegt man ja gar nicht irgendwie durch die Netze durch zu einer zentralen Stelle. Da brauchen wir ja dezentral wahrscheinlich ganz, ganz viel Lagerhallen mit Rechnern, die nicht zu nah aneinander sein sollten, weil sonst hast du da plötzlich eine Erderwärmung, die ganz andere Natur ist, weil einfach die Leitungen glühen. All das kommt halt zusammen, dass halt diese Angriffe, ja, 21, 22 durchaus vielleicht auch machbar gewesen wären heute. Jetzt sind wir wieder beim Thema, häufig wird gefragt, ja, aber der Energieverbrauch von Bitcoin, ist es so schlecht? Ja, aber auch nein. Weil der Energieverbrauch ist da der Grund, warum Bitcoin so sicher ist und ist auch der Grund, warum ein hohes Vertrauen ins Netzwerk gelegt wird, weil einfach jeder sich ein bisschen beschäftigt erkennt, okay, dank der hohen Energieeinsatz, der benötigt wird, ist das Netzwerk so unantastbar, so ja kaum angreifbar. Und da ist halt jetzt ja Segen und Fluch. Ja, es braucht unglaublich viel Energie, aber durch den hohen Energieeinsatz kann man einfach die Sicherheit gewährleisten. Und die Frage, wo die Energie herkommt, ist natürlich auch die, es ist nur mit günstiger Energie überhaupt machbar, weil sonst wird es gar nicht mehr irgendwie sinnig. Also wenn jemand versuchen würde, mit normaler Braunkohle die Energie zu gewinnen, da waren die Kosten viel zu hoch. Das geht nur mit normalerweise grüner Energie oder reiner Atomkraft, wo man nachher schauen muss, was man mit dem Müll macht.
Genau, ja. Das ist so, also die Energiekosten ist so ein bisschen der Preis, damit wir die Sicherheit an die physikalische Welt anknüpfen können. Und ja, da, das kann man gut finden oder schlecht finden, aber es ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr sinnvoll, das so zu tun tatsächlich. Ja, jetzt könnte man natürlich jetzt hier noch ein bisschen mit der Angriffspower und so weiter rumspielen, Vorsprung anders setzen und so weiter. Das kann aber sicherlich auch jeder Einzelne, müssen wir jetzt hier nicht 50 Mal machen.
Ja, Homepage war ich auf jeden Fall unten, also wer es bis jetzt eine Stunde lang durchgehalten wird, der wird es wahrscheinlich auch versuchen wollen. Die Homepage war ich auf jeden Fall unten auch mal mit zu verlinken. Und ich würde sagen, Danny, es war wieder, wir machen mal kurz was über 51% Attacke. Man hat gesehen, da steckt schon extrem viel dahinter. Und für mich war diese Stunde extrem kurzweilig. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, okay, eine nerdige Frage hätte ich noch, was ich noch nie wirklich verstanden habe. Du weißt zwar nichts davon, aber ich würde einfach mal darum bitten, gib doch mal noch Fragen rein. Vielleicht fehlt noch was, wo ich sage, boah, Danny, ich brauche mal deine Hilfe, weil ich habe davon schon gehört, aber erklären kannst du es besser. Und das würde ich auch ganz klar zugeben, bei vielen Punkten muss ich es zugeben, dann würde ich mir erlauben, nochmal die Hand zu heben und sagen, hallo, finden wir wieder einen Termin. Oder vielleicht finden wir nochmal einen Punkt, wo wir sagen, das macht es auch interessant. Ich hoffe, solches wirklich auch mal extrem nerdige Wissen gefällt euch auch. Und das ist noch so schön vorgetragen, dass halt wirklich auch na, spätestens nach dem zweiten Zuschauen jeder verstehen kann. Ich fand es super cool. Danny, von meiner Seite aus vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, und ich bin sicher, wir finden wieder einen Termin und einen Grund, nochmal Video zu drehen.
Ja, danke Richie, das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Wenn jemand es ausprobieren will und jetzt nicht das zweite Mal oder das dritte Mal das Video guckt, ich habe es auch hier nochmal ein bisschen kürzer beschrieben. Das heißt, wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr auch bei Video klicken und dann habt ihr da das nochmal ganz in ganz kurzer Form zur Auffrischung. Ansonsten können wir super gerne nochmal ein weiteres Video machen. Ob ich da eine Simulation mitbringen kann, will ich nicht versprechen, aber auf jeden Fall eine Präsi und auf jeden Fall irgendwie, dass wir ein cooles Gespräch haben. Und auch wie beim letzten Mal würde ich wieder in die Kommentare schauen. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Fragen hierzu sein sollten, dann würde ich die in den Kommentaren beantworten. Das heißt, ich gucke da jetzt einfach immer mal regelmäßig rein und schreibe euch dann, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt. Ansonsten danke ich dir recht herzlich. Hat super viel Spaß gemacht und gerne bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.